Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Schönen guten Abend zum Karfreitag und zum Start dieses Osterwochenendes. Wer wäre da der geeignetere Gast als der Dompfarrer Toni Faber, der uns ein bisschen über die Bedeutung von Ostern erzählen kann, ob die nicht mittlerweile anders ist, als sie noch früher war und wie man junge Menschen dazu bringt, noch Feiertage vielleicht doch einzuhalten. Schönen guten Abend, Toni Faber.
Danke herzlich für die Gelegenheit zur Einladung.
Jetzt ist es so, dass man weltweit den Eindruck hat, dass Ostern ein bisschen vor allem für Urlaub und für Schokolade da ist. Täuscht dieser Eindruck?
Ja, selbst hier im Haus bin ich schon von einer mit Osterhasenohren bekleideten Dame sehr freundlich begrüßt worden. Viele Touristen sind da, alle Welt ist bei uns zu Besuch, sehr, sehr viele von uns sind auswärts, aber gleichzeitig ist Gott sei Dank der Stephansdom und viele andere Gotteshäuser eine herzliche Einladung dafür, das Wesentliche zu feiern. Und das beschränkt sich nicht auf Schokolade-Osterhasen, sondern auf die Wahrnehmung dessen, was Leid und Karfreitag in dieser Welt ist. Und das ist ja vielfältig. Der Krieg dort und da, die Auseinandersetzungen, die unsichere Wirtschaftslage, die Ängste und Sorgen der Menschen. Und da ist der Karfreitag eine Aussage Gottes dazu. In all dem Leid, das dich bedrängt, was dir schwierig ist, in all dem bin ich bei dir. Ich lasse dich nicht alleine. Und diese Zusage des christlichen Glaubens am Karfreitag ist, glaube ich, eine ganz wesentliche, ermutigende Zusage. Die brauchen wir. Gott ist in diesem Leid bei dir. Er kann es nicht wie ein Zauberer automatisch verwandeln, aber er geht mit dir durch bis zum Ende. Und das ist, glaube ich, eine sehr hoffnungsstiftende und zuversichtliche Aussage, die dann durch den Karfreitag hindurch auf Ostern zuzielt. Und Ostern ist die Hoffnung.
Genau, bevor wir dann auf Ostern direkt noch kurz zum Karfreitag, der ja eigentlich, das war ein guter Konnex zwischen damals und heute, aber der eigentlich ein sehr trauriger Feiertag ist. Vielleicht noch einmal für jene, die es nicht so genau wissen, die Bedeutung.
Nach dem Gründonnerstag, der ja auch nicht automatisch seinen Namen vom grünen Spinat hat und vom Spiegelei, sondern vom Kreinen, vom Weinen, vom Klagen, dass eine Lebensbiografie dramatisch zu Ende geht, Verrat dort steht, Verurteilung und Tod, ist der Karfreitag dieses Bedenken. Die Passionsgeschichte, der Kreuzweg mit seinen 14 Stationen führt wirklich zum Desaster, zur völligen Katastrophe. Die Jünger sind völlig verunsichert, sie trauen sich nicht mehr dabei zu sein, wird es ihnen ähnlicher gehen. Und dieses Desaster wird ausgehalten, mit Gott ausgehalten. Und diese Grabesruhe am Karfreitag, diese Grabesruhe am Karsamstag muss durchgehalten werden. Wir können da nicht drüber springen, können keine Abzweigung nehmen, keinen kurzen Durchmarsch, sondern wahrzunehmen, was Leid damals Jesus mitgetragen hat und wahrzunehmen, das Leid der Menschen heute. Darüber können wir uns nicht hinwegschummeln bei all dem, wo wir feiern, wo viele Menschen zu Recht auch Urlaub machen. Aber das zu bedenken, mahnt uns der christliche Glaube von Karfreitag und von Ostern.
Und dann eben die Auferstehung, dann wird es ja immer heiterer eigentlich, die Feiertage. Was ist da die Bedeutung Ostersonntag, Ostermontag?
Das Licht und die Liebe siegt über die Dunkelheit und über all den Zorn, die Gewalt und all das Todbringen dieser Welt. Und die Osternacht umhüllt uns noch sehr dunkel, das Osterfeuer wird entzündet und an diesem Osterfeuer wird die erste Kerze entzündet. Mit der zieht dann der Administrator sozusagen hinein in den Dom anstelle des Kardinals, der jetzt nach 30 Jahren in Pension gegangen ist, und hunderte, Jahrtausende Menschen begleiten ihn und eine Kerze nach der anderen wird entzündet. 1500, 2000 Kerzen erhoffe ich mit Menschen, die sie tragen dann im Dom. Da siegt das Licht und da kommt das Gloria, die Glocken kommen zurück, das Halleluja erklingt, die Freude über den Sieg der Liebe bestimmt Ostern.
Toni Faber, wir kennen uns lang, deswegen führen wir das Interview auch per Du. Du bist ja eben der Dompfarrer vom Stephansdom, aber trotzdem, wie viele Touristen sind denn da an diesen Feiertagen?
Natürlich sehr, sehr viele Touristen, aber wir haben viele Gläubige, die aus der ganzen Stadt regelmäßig zu den neuen Sonntagsgottesdiensten zu uns kommen und auch bei diesen großen Feiertagen ganz bewusst, um ihre Plätze ich gestehe, ein wenig kämpfen müssen, damit sie auch, ich gebe 200 Gemeindemitgliedern nähere Plätze weiter vorn, weil sonst würden sie ein bisschen erdrückt werden. Aber natürlich, wir heißen Gäste herzlich willkommen aus nah und fern, aber vor allem die Wienerinnen und Wiener am Kar-Samstag um 21 Uhr verirren sich weniger Touristen und vor allem halten sie nicht 2,5 Stunden durch, muss ich gestehen, da lichten sich dann die Reihen und diejenigen, für die das besonders wichtig ist, bleiben da. Beim Osterhochamt am Ostersonntag um 10.15 Uhr sind wieder sehr viele Touristen da. Die kommen natürlich auch wegen der klassischen Musik, die Paukenmesse von Josef Haydn, bestens interpretiert und aufgeführt von der Wiener Dommusik und dem Domorchester und unseren Domkapellmeister, zieht auch an. Aber auch die anderen Gottesdienste sind an diesem Ostersonntag gut besucht und eine Gelegenheit, seinem Leben einen Ruck zu geben, sich wirklich von einem Glanz erfüllen zu lassen und etwas im Inneren wachsen lassen, dass man dann auch äußerlich von mir aus auch mit Ostereierbecken und mit Osterhasen feiern kann. Aber das Zentrale ist der Sieg des Lichtes, der Liebe über die Dunkelheit.
Gut, das ist natürlich etwas, wonach sich sehr viele Menschen sehnen. Wir haben Jahre der multiplen Krisen hinter uns und die gehen ja auch weiter. Jetzt, wir haben Krieg auf unserem Kontinent mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Viele Menschen sind aber auch wegen der Teuerung oder wegen Umbrüchen unglücklich und die sehen nicht so viel Licht am Ende des Tunnels. Welche Rolle kann da die Kirche noch spielen, um da eben mehr Hoffnung zu geben?
Eben nicht einfach drüber zu streichen, das wegzuwischen, was in Sorgen ist, sondern zuhören, ernst nehmen. In diesen Tagen ist der Dom wirklich gebraucht als eine Zuhörkirche. Wir haben Beichte und Aussprache angeboten und Hunderte, Tausende nehmen das wahr, zuzuhören. Und von früh bis spät, von 7 Uhr früh bis 10 Uhr abends, sitzen jetzt 2, 3 Priester gleichzeitig in den Zimmern da und da bilden sich Schlangen davor. Das ist wirklich, so sehr man zugeben muss, dass in manchen Pfarren, am Land, in der Stadt, draußen, all das nicht mehr so gut funktioniert. Aber bei uns im Dom funktioniert es Gott sei Dank gut und dieses Angebot wird wahrgenommen. Und den Menschen zuzuhören und dann zu sagen, in all deiner Schuldgeschichte, die du aufzählst, in all den dramatischen Umbrüchen, in dem, wo du nicht mehr weiter weißt, gibt es ein Licht der Hoffnung. Und das kann man nicht zaubern, sondern den Menschen nur helfen, mach die Augen auf, beweg dein Herz, sieh eine neue Perspektive und plötzlich tut sich etwas Neues auf, ohne dass automatisch schon alles anders ist, aber man geht mit einem anderen Gemüt, mit einer leichteren Seele, mit einem offenen, liebenderen, hoffenderen Herzen aus dem Dom hinaus.
Wie sehr spricht die Kirche noch jüngere Menschen an?
Natürlich, das Ringen um die Jugend ist immer ein ganz großes Bemühen. Ich habe Gott sei Dank 80 Erstkommunionskinder, ich habe 85 Firmlinge. Wir haben Menschen, die in diesem Bereich immer wieder etwas suchen, natürlich geleitet von den Eltern, geleitet
von den Menschen. Ich meine jetzt eher aber die dann sagen, mit 14, 18, 16, 18 aufhört.
Ja. Ich habe die große Freude, dass ich fast jedes Jahr 100 Wiedereintretende habe. Da sind auch Junge dabei, da sind 20, 30-Jährige dabei. Das ist für mich eine helle Freude, wenn die plötzlich spüren, diese sichtbare Gemeinschaft hat auch etwas, die trägt mich gerade auch in Krisenzeiten. Die hat offene Türen auch dort, wo ich nicht mehr so klar formulieren kann und beim Jubeln mitmachen kann. Dort bin ich zu Hause, dort bin ich willkommen. Dort gibt es nie eine verschlossene Tür. Natürlich werden es wenige, ich würde mir mehr wünschen, aber die Türen stehen offen und ich bin Land auf, Land ab als Firmenspender unterwegs und wo überall 14-, 16-Jährige sich bereitwillig auf diesen christlichen Weg einlassen, natürlich dann als richtig Erwachsene diesen Weg neu entscheiden müssen, gehen sie den weiter. Aber die Kirche stirbt nicht aus, Gott sei Dank, wir werden dort und da zwar weniger, aber dieses Lebensmittel Hoffnung, dieses Lebensmittel Zuversicht, dieses Lebensmittel Glaube und bewährte Formen der Nächstenliebe, die bleiben immer hoch angesehen und der Mensch ist da rettungslos sehnsüchtig nach Liebe, nach Gott, nach Angenommensein und Heimat und Wegweisung.
Was die ganze Welt meistens verfolgt oder sehr viele Teile der Welt verfolgen, ist der Ostersonntag, ist Urbi et Orbi im Vatikan. Das dürfte dieses Jahr ohne den amtierenden Papst stattfinden.
Aber das Wunder, dass er wieder aus dem Spital herausgekommen ist, ich habe mit vielen befreundeten Ärzten gesprochen, die haben in der Ferndiagnose gesagt, aus, das geht nicht mehr, das ist ein multiples Krankheitsbild, das führt zum Tod. Dieses kleine Wunder ist passiert, wer weiß, Papst Franziskus ist für eine Überraschung immer gut, ob er nicht doch mit dem Rollstuhl plötzlich von seinem Pfleger auf die Lodge geschoben wird.
Zumindest auf den Balkon, um zu winken.
Um zu winken. Und das bringt schon vielen ein Zeichen der Hoffnung. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz klar, dass Franziskus sich nicht ohne weiteres unterkriegen lässt und natürlich alt, natürlich bedient ist, natürlich eingeschränkt, aber gleichzeitig etwas machen kann. Und er wird den richtigen Zeitpunkt finden, wo er dann sagen kann, meine Kräfte sind zu wenig und da übergebe ich an einen nächsten Papst.
Das wollte ich nämlich gerade fragen, weil sein Vorgänger, der Papst Benedikt, hat ja genau das gemacht. Er hat ja dann gesagt, seine Kräfte schwinden und er möchte einen fitteren haben, hat an Franziskus übergeben. Jetzt weiß ich, dass die Frage schwer ist, aber es ist ein kleines Wunder, dass er rausgekommen
genau.
ist.
Genau, ich rechne jeden Tag mit Wunder. Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Wie viele Wunder leben wir jeden Tag in unserem privaten Leben, im kleinen Leben? Dass Blumen aufgehen, dass die Palmkätzchen da sind, dass etwas an Natur. Ich jeden Tag, wenn ich in einen kleinen Garten gehe, in der Natur hinaus, erlebe ich tagtäglich Wunder, das Wunder des neuen Lebens. Also ich rechne durchaus mit Wundern. Ich bin nicht wundersüchtig, aber ich
sind vielleicht auch das Können der Mediziner, sag ich.
Natürlich, ich vertraue auf die Medizin, ganz fantastisch, was die imstande sind. Ich erfreue mich Gott sei Dank bester Gesundheit. Die Medizin haben wir das attestiert und Papst Franziskus wird sicherlich auch bestens betreut. Aber ich freue mich mit ihm über jeden Tag und jeden, das ist Hoffnungszeichen, dass er so großartig setzen kann für die Gesamtkirche und für die ganze Welt, im Dialog mit den großen Religionen, im Einsatz für den Frieden. Also er ist ein wirklich Lebens- und Sinnstifter, ein Hoffnungsstifter für die ganze Welt.
Mhm. Aber da noch einmal, die Tradition, die eigentlich Benedikt jetzt begonnen hat, wäre auch kein Problem für die Kirche, weil
in keinster Weise, das hat er schon am Anfang gesagt.
Können auch Monarchen sagen, genau. Wenn ich nicht kann.
Nein, das ist ein guter neuer Stil, dass man nicht bis zum bitteren Ende leidend all das durchschreiten muss. Das ist keine Flucht vor dem Leid, sondern eine klare Übergabe. Wenn ich nicht mehr imstande bin, wird das übergeben. Also ich bin kein Papst, Interpret, ich bin nicht der Botschafter, ich kann das nicht. Aber von meiner kleinen Sicht aus Wien aus rechne ich damit, dass er irgendwann einmal sagen wird, so jetzt sind meine Kräfte zu Ende. Bitte wählt einen neuen.
Und da zum Abschluss schon, sollte sich die Kirche nicht ein bisschen mehr öffnen in vielerlei Hinsicht, in der Ist-Zeit anzukommen und auch die also Jungen besser mitnehmen?
Papst Franziskus hat, glaube ich, da einige Türen aufgemacht. Ich bin sehr dankbar und sehr wirklich erfüllt davon, was ihm möglich war und was dadurch auch hier in Wien mehr möglich ist. Mhm. Und dafür habe ich die letzten 27 Jahre als Dompfarrer die eine oder andere Tür auch mit aufgemacht und bin sehr, sehr dankbar, dass ich hoffentlich noch einige Jahre länger solche Türöffnerfunktionen darbieten darf und Brückenbauer mit sein darf, auch mit einem neuen Erzbischof von Wien, den wir ja auch als kleines Wunder relativ bald erwarten und wir nicht genau
wann
wissen.
Eigentlich?
Jeden Tag rechne ich damit, würde ich es mir wünschen, aber ich weiß nicht, wie es lang dauert, ich habe keine Ahnung.
Gut, dann vielen Dank für dieses Interview und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.